So, Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu den Gannikus News. Diese Woche mit einer von insgesamt wahrscheinlich zwei Hotelzimmerfolgen. Man sieht sicher im Hintergrund, ich bin aktuell nicht zu Hause und deshalb ist das Setup ein bisschen experimentell, wenn man das so sagen möchte. Entschuldigt deshalb das vielleicht nicht ganz so saubere Bild wie sonst und auch den Hintergrund und auch die Klima, falls man sie hören sollte. Ist halt Hotelzimmer und seid mir bitte auch nicht böse, wenn eventuell was an Themen dazu kam zwischen Dreh, Upload und Schnitt. Ich musste hier etwas früher aufnehmen, dass wir rechtzeitig für euch releasen können, weil ihr seid gerade zum einen 7 Stunden weiter als ich und zum anderen ist ja Internet in Hotels und auch in anderen Ländern immer eine Variable, die sich nicht zuverlässig einschätzen lässt. Eigentlich wollte ich mir eine Sonnenbrille aufsetzen, aber wäre irgendwie auch beknackt gewesen, weil bei uns ist tatsächlich schon Nacht gerade. Ansonsten, wie sonst auch, der kurze Hinweis auf den Gannikus Shop. Dort bekommt ihr obligatorische 10% auf alles mit dem Code NEWS. Unter anderem könnt ihr euch da 500 Gramm Kreatin für 13,50 Euro oder 1 Kilo Whey für 22,50 Euro sichern. Den Crea Beta Stack gibt es für 15,29 Euro, ebenfalls in der 500 Gramm Dose. Das ist natürlich nicht alles. Ihr könnt euch auch mit diversen Vitaminen und Mineralien eindecken bei uns. Den Maximus Weight Gainer, für mich eher Mahlzeitenersatz, haben wir auch auf Lager in Butterkeks und in Schoko. Kurkumin gibt's, EAAs gibt's und so weiter und so fort. Checkt am besten selbst mal gannikus-shop.com ab und unterstützt das Format, sofern ihr unterstützen möchtet. Ganz wichtig. Code News für den besten Preis auf alles und damit würde ich sagen, legen wir direkt los mit Thema Nummer 1. Wir müssen ziemlich genau 2 Jahre in der Zeit zurückreisen fürs erste Thema und zwar geht es um McFit und eine Preiserhöhung aus dem Jahr 2022. Lange hat McFit monatlich nur knapp 20 Euro gekostet. Ich komme ja noch aus der Zeit, da hat es erst knapp 16 und danach knapp 17 Euro gekostet. Es sollte dann ein Sprung von eben diesen knapp 20 auf knapp 25 Euro erfolgen. An sich jetzt nicht die kritikwürdigste Sache, weil man muss schon sagen, dass McFit und ganz allgemein Gyms in Deutschland sehr lange sehr günstig waren im Vergleich mit anderen Ländern. Immer noch sind irgendwo, was aber vielen sauer aufgestoßen ist, war die Art und Weise, wie man dieser Preiserhöhung als Bestandskunde zugestimmt hat, nämlich durch einfaches Betreten des Studios, beziehungsweise eben damit, dass man das Drehkreuz passiert hat. Je nach Filiale war der Hinweis, dass die Vertragskonditionen durch Einstempeln sich verändern, aber nicht immer, sagen wir mal so, sichtbar und eindeutig angebracht, dass sich das jedem sofort erschlossen hätte. Ich stelle mir da auch mich vor, wie ich da manchmal reinlaufe mit Handy in der Hand und am Reden mit irgendjemandem neben mir und dann läufst du da durch und stimmst was zu, wovon du nicht mal was mitbekommen hast. Zumal die Information über die neuen Gegebenheiten irgendwie eine Woche vor Inkrafttreten stattgefunden hat, was auch relativ kurzfristig erscheint. Man musste also als Kunde unterm Strich proaktiv auf McFit zugehen und der Vertragsänderung widersprechen. Fanden einige Juristen nicht ganz so cool. Im August 2022 wurde dann eine erste Abmahnung abgewehrt. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat dann vor dem Landgericht Bamberg eine Klage gegen die Vorgehensweise von McFit eingereicht und den Prozess in erster Instanz gewonnen. Sprich, die Zustimmung für die Preiserhöhung durch Passieren des Drehkreuzes war im Endeffekt illegal. Mag sich hart anhören, das Wort illegal, aber ob man jetzt illegal oder nicht rechtens oder gesetzeswidrig sagt, ist für mich zumindest Jacke wie Hose. Noch gibt es auf jeden Fall keinen Grund zur Freude, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. McFit wird das sehr wahrscheinlich anfechten und erst wenn eine endgültige Entscheidung getroffen wurde, kann man abschließend sagen, was mit den theoretisch zu viel bezahlten Beiträgen, also mit der Differenz zwischen altem und neuem Preis, in dem Fall 5 Euro, passieren wird, beziehungsweise ob überhaupt was passiert. Abgesehen davon, dass Justin Musial bei der Bavue Championship seinen verpflichtenden Regional gewonnen und damit den ersten Schritt zur Pro-Card gemacht hat, gibt es auch noch andere positive Nachrichten in Bezug aufs deutsche Bodybuilding, denn wir haben wieder neue Profis. Am vergangenen Wochenende war in Schweden ein weiterer Pro-Qualifier, in dessen Rahmen Deutschland 4 von möglichen 7 Pro-Cards geholt hat, also sehr erfolgreich. Den Anfang macht die liebe Letizia Nicolosi in der Figurklasse, bekannt auch aus dem Masse und Make-up-Podcast, in dem ich auch schon des Öfteren zu Gast war. Herzlichen Glückwunsch, Letty, absolut verdient. sehr starke Leistung. In der Women's Physik war Tori LaRocque erfolgreich und in der Wellness Division hat sich Mona Popp durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch an euch beide und damit kommen wir zum Bodybuilding der Männer, wo auch Tobias Hane gestartet ist, die Pro-Card aber knapp verpasst hat, zum wiederholten Mal leider. Im Gesamtsiegerstechen stand er zwar auch mal in der Mitte, also Center Stage, musste sich aber unterm Strich Domenico Intermaggio geschlagen geben, der jetzt nach der IFBB Elite Pro-Card auch die renommiertere Pro-Card der IFBB Pro League hat. Glückwünsche gehen auch an der Stelle raus an Domenico. Markus Hoppe beispielsweise war auch mit dabei, ist dort eher in geheimer Mission gestartet. Also ich meine auch ohne Zutun von Max, sprich seinem Coach. Ziel war, bisschen mehr Masse auf die Bühne zu bringen, worunter dann die Form etwas gelitten hat. Er wurde am Ende unter anderem von Tobias Hane geschlagen, der ja die Klasse gewonnen und dann im Gesamtsiegerstechen gegen Domenico verloren hat. Fünfter Platz ist es geworden für Markus. Hört sich nicht so geil an, aber er selbst war wohl zufrieden. Ich war dahingehend noch mit ihm in Kontakt und habe mir extra ein Feedback geholt. Auch wenn ich mit Sicherheit jemanden vergessen habe, macht den Abschluss in dem Fall Rico Lopez Gomez. Für ihn ist es wieder nichts geworden mit der Pro-Card und die Erklärung fürs Warum ist halt echt komisch und da werde ich mich jetzt wiederholen müssen. Zu Rico will ich also noch ein paar ernste Worte sagen. Man kann doch ihm als Judge nicht das Feedback geben, er sei zu massiv und sein Look würde als Profi sehr gut kommen, aber er wäre halt noch keiner und deshalb passt es nicht. Wenn ein Open Bodybuilder alles überragend und um Längen massiver auf einen Pro Qualifier geht, sagt ihm doch auch keiner, du wirst jetzt abgewertet, weil du bist schon zu muskulös. Zumal man sich ja mal die Men's Physik Profis anschauen muss, dort willst du doch irgendwann konkurrieren und was ist in der Situation bitte die Konsequenz? Soll Rico echt wieder Masse abwerfen, um Profi zu werden und sie dann wieder aufbauen, um bei den Profis mitzuhalten? Viel absurder geht wirklich nicht. Tut mir für Rico immer doppelt leid, weil er sich A, so hart den Arsch aufreißt und B, weil ich ihn persönlich einfach mag. Gibt kaum jemanden in der Szene, der so herzlich und so ehrlich ist und der mir immer, wenn ich ihn im Video oder live irgendwo sehe, wie jetzt zuletzt auf der FIBO, so ein positives Gefühl gibt. Wirklich schade und halt auch grotesk in der Art und Weise der Erklärung. Kann Tim Budesheim die New York Pro gewinnen? Eine zugegebenermaßen sehr provokante und vielleicht auch überzogene Frage, aber ich habe angesichts der aktuellen Entwicklung schon durchaus gestaunt. Vor 2 Wochen war Tim ja erst zu Gast im Gannikus Podcast und hat uns unter anderem teilhaben lassen an seiner Wettkampfvorbereitung. Wer es noch nicht gesehen hat, gönnt euch auf YouTube, gönnt euch auf Spotify, wo auch immer ihr Bock habt. Auf jeden Fall konnte man raushören, dass die Prep jetzt keineswegs optimal verlaufen ist bisher. Privater Struggle und die eine oder andere nächtliche Heißhungerattacke haben es mit dem Fortschritt nicht ganz so gut voranschreiten lassen. Umso überraschender kam dann ein neues Form-Update von Tim, auf dem er wirklich sehr beeindruckend aussieht. Und ich würde sagen, man kann schon erahnen, dass dieser Tim gepiekt die beste Version wäre, die er jemals auf die Bühne gebracht hätte, wenn denn alles klappt wie gewünscht. Viele Konjunktive, aber wir sind halt nicht in der perfekten Welt, wo alles immer wie am Schnürchen läuft. Was man festhalten kann ist, Tim sieht zweifelsfrei beeindruckend aus. Da scheint schon was vorangegangen zu sein seit dem Wechsel zu Manuel. Ich würde auch behaupten, Tim kann und wird sich sicher mal eine Olympia-Quali holen, in dem Sinne also einen Wettkampf im Profizirkus gewinnen. Ob das die New York Pro in diesem Jahr sein wird, halte ich mal für eine sehr gewagte Prognose, obwohl der Wettkampf schon stark an Prestige verloren hat und die Konkurrenz die letzten Jahre nicht die größte war. In diesem Jahr werden aber ein paar Athleten starten, von denen Tim selbst an einem guten Tag nicht alle schlagen können wird. Nick Walker ist da das prominenteste Beispiel. Ich bin jetzt kein Nick-Fan und so viel Potenzial ist da auch nicht mehr vorhanden, aber Härte ist prinzipiell nie sein Problem und trotz der nicht ganz so guten Quads ist er einfach Stand heute viel zu gut noch. Außerdem mit dabei sind Tonio Burton, Martin Fitzwater und Quinton Beastwood. Carlos Thomas Jr. könnte reinjumpen, sieht für mich aber nicht richtig fertig aus. Gut Vito könnte reinjumpen, der ist ja erst gestartet in Brasilien und Detroit. Am Ende ist ja alles eine Frage der Form an Tag X, aber wie wahrscheinlich ist es, dass Tim beispielsweise seine Bestform bringt und gleichzeitig die Konkurrenz wirklich kollektiv die Form verhaut? Wie Tim Budesheim sich in New York platzieren kann, das ist die abschließende Frage. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für seinen Start prognostiziert. Wo kann er beispielsweise mit bisschen Glück landen? Und nochmal anders gefragt, wen kann er hinter sich lassen, wenn alle inklusive ihm Topform bringen? Ich würde behaupten, dass ein erster Callout durchaus wahrscheinlich ist, sofern die Form bis dahin passt. Gympics sind halt Gympics und Bühne ist Bühne. Zwei verschiedene Welten und deshalb will ich mich auch nicht zu stark von Instagram blenden lassen. Für ganz nach vorne reicht es meiner Meinung nach noch nicht. Vor allem nicht bei dem Line-Up. So ehrlich und realistisch muss man sein und auch sein dürfen. Es gibt prominenten Zuwachs im Athletenteam von ESN. Allgemein hat man ja so ein bisschen das Gefühl, es gibt kaum noch einen Influencer, bei dem nicht ESN in der Profilbeschreibung steht. Klar, wir haben auch noch andere Marken, auch die haben Influencer, aber es wird schon sehr stark zum Monopol, seitdem CVC bei ESN, bei More etc. eingestiegen ist. Dass es nicht nur auf Bodybuilding und Kraftsport bezogen ist, zeigt die neueste Ergänzung im Repertoire der Markenbotschafter, nenne ich das mal. Kein geringerer als Thomas Müller hat sich ESN angeschlossen und ich glaube fast, selbst jemand ohne Fußballinteresse weiß, wer Thomas Müller ist. Nicht zu verwechseln mit Gerd Müller, trotzdem nicht minder bekannt. Thomas Müller spielt seit gefühlten Ewigkeiten bei Bayern bestimmt so um die, weiß ich nicht, 500 Spiele hat er für die gemacht. In der Nationalmannschaft hat er auch deutlich über 100 Spiele gemacht und er ist ja weiterhin aktiv, unter anderem auch Torschützenkönig bei der WM 2010 gewesen. Auf jeden Fall ist das eine Erweiterung mit Namen im ESN-Kader, mit internationalem Potenzial, weil Thomas Müller ist auch außerhalb Deutschlands kein Unbekannter. Man sieht da auch, wo die Reise hingeht bei ESN, nicht nur national, nicht nur Bodybuilding, Nahrungsergänzung wird auch in anderen Sportarten immer größer und seitdem da ein finanzstarker Geldgeber eingestiegen ist sozusagen, spielen die einfach ein nochmal anderes Spiel als beispielsweise wir. Ob man das unterstützen möchte, muss jeder selbst wissen. Wir haben bei mit Sicherheit schlechteren Margen sehr faire und teilweise sogar bessere Preise. Das muss jetzt keine Gannikus-Werbung sein, aber ihr versteht sicher, was ich meine. Dieses Bild von Asterix und Obelix finde ich immer noch sehr passend. Da sind wir halt so ein bisschen das gallische Dorf und ESN sind die Römer unter Cäsar, wenn man so will. Am Ende müsst ihr euch auch weiterhin immer fragen, wer euer Geld bekommt, beziehungsweise wo und für wen ihr euer Geld ausgibt und was euch diese Marken dafür zurückgeben, abseits der Produkte. Und wenn es am Ende nicht mal am Preis liegt, wird die Frage ja irgendwo noch berechtigter. Wir kommen abschließend noch zu Stefan Kienzel, vor allem ja bekannt als Coach von Urs Kaleczynski. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer als erstes bei Stefan war, Tim oder Urs. Ich meine aber Urs, der ist immer noch da. Dann kam Tim dazu, mittlerweile ja nicht mehr bei Stefan, sondern primär vorbereitet von Manuel Bauer. Ich glaube, was nach dem Weggang von Tim vor allem gedacht wurde, war, dass Stefan einfach seine gewissen Kompetenzbereiche innerhalb dieser Bodybuilding-Nische hat, diese Kompetenzbereiche aber beispielsweise nicht die offene Klasse abdecken. Es war ja 2020 schon das Ziel von Tim und Stefan, zusammen einen Profi-Wettkampf zu gewinnen. Das hat bis heute bei Tim fast 4 Jahre später bedauerlicherweise immer noch nicht geklappt. Die Aussage, dass Stefan keine Men's Open Bodybuilder vorbereiten kann, ist jetzt aber so auch nicht zu 100% richtig, weil inzwischen hat er echt sehr viele Profis in der offenen Klasse. Tim ist zwar nicht mehr da, aber beispielsweise Nathan D'Escher hat unter Stefan letztes Jahr eigentlich die Olympia-Quali geholt. Was heißt eigentlich, er hat sie geholt, durfte nur eben nicht einreisen. Dazu kommen Martin Fitzwater, der erst vor kurzem die Detroit Pro gewonnen hat, William Bonek, bei dem man aber eher von Karriere Herbst sprechen kann, und ganz neu jetzt James Hollingshead, der die Zusammenarbeit mit Stefan auch offiziell bestätigt hat. Fakt ist also, egal ob Stefan Kienzel jetzt offene Klasse kann oder nicht, den Fuß hat er definitiv in der Tür und das so gut wie noch nie wahrscheinlich. Wenn es optimal laufen sollte, könnten nämlich im Oktober allein 4 seiner Athleten in der offenen Klasse beim Mr. Olympia starten und das wäre schon eine Hausnummer. Plus da könnten ja auch noch welche dazukommen. Man weiß nie, was so passiert und welcher Athlet einen neuen Coach sucht, weil er aktuell keinen hat oder was Neues ausprobieren möchte. Ohne das direkt wieder relativieren zu wollen, kann man aber sicher auch sagen, ohne Stefan zu nahe zu treten, das sind schon alles auch Athleten mit einer gewissen Bekanntheit und mit einem Track Record, sprich, da machst du jetzt nicht aus Scheiße Gold oder so. Das meine ich aber mit Fuß in der Tür, du musst es ja auch trotzdem irgendwie schaffen, solche Kaliber an Land zu ziehen, und diesen Status hat er sich definitiv erarbeitet und das gilt es auch zu würdigen. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung in der Hinsicht aussieht. Seht ihr Stefan als guten Coach für die Men's Open oder denkt ihr, seine Steckenpferde sind eher Classic Physik und Men's Physik, auch wenn momentan mehrere Open Pros bei ihm im Team sind? Mich interessiert wie immer eure Meinung und damit sind wir durch für heute. Ich habe nichts mehr auf der Liste und in diesem Sinne war es das mit den Gannikus News für diese Woche. Mexiko Special sozusagen. Dementsprechend sende ich euch sonnige Grüße nach Deutschland. Nur das Beste für euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adios.